Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast wieder bei uns im Podcast mit dabei. Er hat schon diverse Podcast-Erfahrungen, war länger Zeit nicht mehr in der medialen Business, medialen Geschehen da unterwegs und dessen Sprachrohr hat man häufiger jetzt nicht mehr gehört. Aber ich freue mich, ihn heute wieder begrüßen zu können, denn Lennart habe ich heute zu Gast. Du bist wieder da.
Wir haben unseren Streit beigelegt.
Die außergerichtliche Einigung hat anscheinend dafür bewirkt, dass Lennart jetzt sich wieder erbarmt, hier in diesem Podcast zu sitzen.
Auf Wiedereinstellung habe ich mich eingeklagt wieder zurück in den Podcast.
Dieser Vibe wird heute auch entstehen. Lennart ist nur hier, weil es eine 500.000 gab.
Ich weiß gar nicht mehr, wie es geht.
Ja, du hast ein Mikro in der Hand.
Die Routine ist raus. Ich habe gar keinen Plan mehr, worüber wir als letztes gesprochen haben. Ehrlich gesagt.
Ich glaube, da war Vuelta.
Nee, so lange ist nicht her. Es waren vier Wochen.
Ja.
Das heißt, Anfang November.
Ja.
Boah, ist schon lange her.
Vuelta war nicht weit weg.
Vuelta war nicht weit weg. Ich war, wo war ich denn überhaupt? Ich war bei der Ironman WM.
Stimmt.
Da, ja. Da hat es angefangen. Danach hast du dir gedacht, du hast interessantere Gesprächspartner als mich und hast mich dann noch dreimal nicht eingeladen in unseren Podcast.
Und irgendwann warst du so ein bisschen auch, kann ich auch mal wieder?
Jetzt kannst du wieder, nachdem ich oft mal so denke, so ui, wie kriegen wir das jetzt noch unter, warst du so, hey, könnte ich nochmal mitmachen?
kann ich mal mitmachen. Okay, deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute da quatschen können. Und ja, wir haben jetzt so viel angehäuft in den letzten vier Wochen. Ich glaube, wir brauchen gar nicht alles aufzuräumen.
Also es passiert auch eh nicht viel.
Sagst du ja jedes meiner Off-Season-Zeit. Wir haben Umbenennungen von Teams, wir haben ein paar letzte Transfers, aber du hast noch ein interessantes Thema mitgebracht gleich, ein bisschen Finanzen, das finde ich ziemlich ganz geil heute, ziemlich ganz geil, wirst du uns gleich mal ein bisschen was darstellen, was du gesehen und gefunden hast und ganz ehrlich, dein BWL-Wissen mit deinem kombinierten Radsportwissen mir bitte einmal und den Zuhörern zugrunde legen. Ansonsten sportlich?
Alles top. Die Woche zweimal hintereinander auf dem Rad gesessen.
Ja, stimmt. Ja. Inklusive eines Rennens.
Inklusive eines Swift-Rennens in Kategorie C.
Ja.
Das ist aktuell mein Leistungsniveau. Obwohl ich glaube, nächste Woche würde ich mich dann, oder darauf die Woche würde ich mich dann nochmal in B hochtasten wollen.
Ja, mach mal.
Ansonsten gehen wir unser Laufduell an am Sonntag.
Ja. Ja, die erste der drei Sportarten an Lennart gegen Lukas, was nicht Fahrradfahren ist.
Genau. Wir machen einen 10-Kilometer Lauf. Lukas, du bist den letztes Jahr schon gelaufen. Also
richtig.
Ich muss noch einen Recon machen.
Ich habe basierend auf der Zeit, anders. Letztes Jahr war es so, ich wollte unter 37 Minuten laufen. Das wäre irgendwie 3,42er Pace, glaube ich, gewesen. Daraufhin sagte ich zu Coach Finn, der vor zwei Folgen hier im Podcast war. Du, Finn, wie sieht's aus? Hilfst du mir dabei? Kannst du die Pace vorgeben? Dachte er, kein Problem. Ich laufe dir 3,42 an. Turns out, er lief 3,30 an. Was gar nicht so schlecht war, weil irgendwann, als er 3,30 nicht mehr halten konnte, war trotzdem irgendwann halt relativ weit schon innerhalb des Wettkampfes, sodass der Weg zu unter 37, dann, ich sag mal, der Weg war gepflastert. Da war viel fruchtbarer Boden, den ich dann nachher nur abholen musste. Dieses Jahr machen wir es so. Wir haben gesagt, wir müssen jetzt unter 36 kommen. Du meintest nach deinem Halbmarathon, ja klar, kein Problem.
Hab ich nie gesagt.
Nein, Kienle hat gesagt, das ist für dich kein Problem. Der meinte, du kannst auch 35 laufen.
Okay, das ist eh Quatsch, aber das Ziel ist jetzt unter 36 zu laufen.
Genau, und wir haben uns gedacht, das hat ja letztes Mal schon funktioniert. Jetzt laufen wir wieder 3,30 an. Der Dreier Bob auf 3,30. Und das Ziel ist es, so lang wie möglich diese 3,30 Pace zu halten. Sollte man dann krachen gehen, hoffen wir, dass wir so weit gekommen sind, dass wir unter 36 noch ein Ziel
haben. Ach, das glaubt man. Ich glaube, du verlierst mehr als eine Minute. Wir kürzen es jetzt auch gleich ab, damit das hier kein Laufpodcast wird in meinem Comeback. Aber glaubst du wirklich, man verliert nur eine Minute, wenn man richtig explodiert?
Überleg mal, du explodierst ja nicht richtig. Du explodierst nicht voll, du bleibst nicht stehen. Aber
ist das anders als beim Radfahren?
Ich fand letztes Mal ja. Ich finde, die Warnleuchte blinkt die ganze Zeit so. Du merkst so, ach du Schande, jetzt geht das richtig rückwärts.
Ja.
Aber du bleibst nicht stehen, sondern du kannst dir mit Ach und Krach noch irgendwie eine akzeptable Pace rausquetschen. Und überleg mal, wenn du bis Kilometer 8 mit einer 3,30er Pace gelaufen
stimmt eigentlich,
bist.
Dann kannst du ja gar nicht mehr so viel, dann hast du ja relativ viel.
Im besten Fall hast du irgendwie so eine Minute Puffer quasi angearbeitet, die du dann auf 2 Kilometer verlieren darfst. Also 30
vier
Sekunden
Minuten auf dem Kilometer laufen.
Genau, also 4 Minuten pro Kilometer auf 2 Kilometer laufen. Also wenn wir bis Kilometer 7 und 8 kommen, bis Kilometer 7 haben wir 20 Sekunden auf dem Kilometer.
Lebenserhaltende Maßnahmen auf den letzten 2 Kilometern.
Bei Kilometer 7 haben wir 20 Sekunden pro Kilometer Puffer und bei Kilometer 8 haben wir dann 30 Sekunden Puffer, bei Kilometer 9 sogar eine Minute. die wir halt aufbrauchen können. Okay. Das ist so W-Prime rückwärts.
Ja, genau. Das ist interessant. Ich glaube, zu diesen Rechnungen bin ich nicht mehr imstande, wenn wir denn einmal laufen. Wird auf jeden Fall interessant. Die Strategie wird auf einer sehr hohen Koffein- und Bicarbonat-Basis ja. laufen.
Ja.
Ich glaube, da wird es richtig rein.
Also Training ist es auf jeden Fall nicht.
Training war es nicht. Wir sind die Pace jetzt letzte Woche oder vor zwei Tagen sind wir so ja. einmal im Training gelaufen und haben uns angeguckt, wie sehr das wehtut. Und ich glaube, das könnte schon hässlich werden,
ja,
wenn
ja,
man sich auch verpaced, dann wird es richtig, richtig übel.
Das wird sehr hässlich, ja.
Du filmst das Ganze?
Ja.
Cool. So viel zum Laufen.
Video kommt dann Weihnachten
Video raus. Kommt dann raus. Weihnachten?
Weihnachten.
Weihnachten, cool. Ja, und was ist im Radsport die ganze Zeit passiert? Ich habe wirklich das Gefühl, Cross holt mich dieses Jahr erstmal gar nicht ab, bis die Jungs dabei sind. Das heißt,
ja.
insgesamt ist relativ wenig passiert. Diese Umbenennung in Team NSN.
NSN Cycling.
NSN Cycling. Ich dachte, ohne Scheiß ist das Non-Stop-Feelings-Team.
Die haben, hab ich
gedacht, World Tour die haben ein bisschen viel Follower dafür. Das sah ungefähr auf dem Niveau grafisch aus.
Ja, schon, da wird auch ein bisschen bunt gearbeitet.
Die knallen jetzt hier mit ihren E-Call-Klamotten durch die Gegend und
ganz kurz, auf Scott-Fahrrädern.
Auf Scott, wollte ich gerade sagen, auf Scott-Fahrrädern. Ja. Scott hat sich gedacht, nee, wir lassen es nicht so schnell aus der World Tour.
Ja, nee, vorher dann
ja.
Pro Tour.
Ja, also aber jetzt wieder jetzt World Tour.
Erstmal rausdrängen. World Tour.
Ah ja, letztes Jahr waren sie ja nur ein Pro-Team, das stimmt. Und haben sich gedacht, das seien wir doch erstmal, finde ich, für einen Radhersteller eigentlich auch total sinnig. Ich habe das Gefühl, wenn du da weg bist vom Fenster, bist du halt auch so richtig weg.
Ja, ja, voll.
Und ich finde, es sind geile Räder, muss ich sagen. Also
voll.
Das von Pitcock, das hat mir schon echt gut gefallen dieses Jahr.
Die Scott Bikes, Brett, wirklich. Das Addict, das Foil auch, das sind schon immer, war Scott ziemlich präsent, eine richtig geile Marke.
Wenn du Pitcock wärst, würdest du dich freuen, auf Pinarello zu gehen?
Nee, ja, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, wie er Scott wahrgenommen hat.
Er ist auch schon Ewigkeit Pinarello gefahren.
Ja, so, ich würde denken, so Scott ist schon kann gut gegenarbeiten. Ja. Das Addict, also ich habe damals einen Scott voll gehabt, Rimbrake-Version, aber ich fand das ultra schnell. Warum auch immer, ich habe nicht verstanden, warum das so schnell war. Ich hatte ja, glaube ich, mal erzählt hier schon mal, ich habe einen Aero-Test drauf gemacht und in der Puppy-Pose, die damals auch erlaubt war, war ich schneller oder aerodynamischer unterwegs als ein Kumpel ungefähre Körpergröße auf dem Track-Speed-Konzept-Zeitfahrrad. Und ich weiß nicht, was da, also die Position war aerodynamisch, ja, aber das Bike war irgendwie auch gut.
Ja.
Und Scott auch nicht zuletzt mit Orica Green Edge damals, ziemlich geile Legacy. Mal ehrlich.
Jetzt sind wir schon richtig tief zurückgegangen.
Scott voll Team Issue 2013 mit einer Dura-A 7900, grandioses Bike.
Ja, mit dieses Weiße mit so ein bisschen Grün drin.
Genau, genau, ja. Diese kleinen Akzente. Das Lars Teutenberg Ultra Bike.
Genau, hat er ja mitentwickelt.
Der ist sehr, genau, und der ist sehr lange auch auf dem Ding noch gefahren, obwohl es schon alles andere gab.
Ja. Die News gibt es. Transfer Binyam Gemay stand auch schon lange fest. Ja. Er geht dahin. Wen haben wir da noch? Gibt es noch irgendjemanden, der überraschend fand ich? Überraschend gibt es noch zwei Red Bull Transfers. Mhm. Einmal Arne Marit.
Mhm.
Kam so ein bisschen aus dem Nichts. Ich glaube, wenn ich es richtig gehört habe von so ein paar Leuten, ist das eine Art Ziehsohn von Alan Piper.
Okay.
Der zu Red Bull Boransko gegangen ist als Berater.
Ja.
Und das immer wieder so ein bisschen,
ja, also,
wie so der Weg geebnet wird manchmal für einige Fahrer.
Ja, okay.
Du denkst, reingequatscht. Ja. Und dann Aymar Echeverria von Equipo Kernpharma zu Red Bull Boransko gewechselt. Für mich einer von 25 Equipo Kernpharma-Fahrer, die ich nicht wirklich auseinanderhalten kann, aber muss sagen, nachdem ich mir genau angeguckt habe, extrem guter Fahrer. Also ein junger Jahrgang 2003, 22 Jahre alt, ist 2024 Stagiair geworden dort, hat dann einen Vertrag für 2025 unterschrieben und normalerweise würde ich sagen, wenn du den ersten Vertrag unterschreibst, unterschreibst du für 2 Jahre. Dementsprechend hat er nur ein Jahr Vertrag bei Equipo Kernpharma jetzt gehabt und wechselt zu Red Bull Boransko, wo ich sage, das müsste eigentlich so gewesen sein, dass er da aus dem Vertrag rausgekauft wurde. Kann es mir gerade irgendwie nicht anders erklären.
Was dann aber wiederum dafür spricht, dass sie sehr viel Potenzial in ihm sehen. Ne?
Genau, ja. Und ist halt bei vielen Eintagesrennen einfach schon mal so in die Top 10 gefahren.
Ich wollte sagen, wir sind die
Ergebnisse so. Und hat Ja, du kannst dir mal angucken, ist auf jeden Fall sehr ordentlich.
Ja.
Und ich glaube, das ist ganz gutes hat er ganz gutes Potenzial. Und,
der fährt sehr konstant, oder? Also der fährt häufig so in den Top 20 rein. Ob es die Aufgabe ist, das ist die Frage. Aber als Equipo-Kernfahrer, so, ist es ja erstmal nicht eine Aufgabe, oder die sind ja nicht so präsent vorne im Sprintzug und dann lässt du dich fallen, Jutte, sondern fährst irgendwie vorne mit rein. So, und wenn ich dann so sehe, keine Ahnung, 16, 11, 14, 17.
Kannst du davon aushalten, dass er da schon reingehalten ist.
Genau.
Weißt du, bei anderen Teams hast du halt oftmals dieses, jo, ich mach meinen Job und danach gehe ich ins Gruppetto und du kannst nicht so richtig ablesen, wie gut oder schlecht ist der Fahrer.
Ja.
Wenn du aber einen Fahrer hast, der eigentlich jede Etappe reinhalten kann und auf Ergebnis fahren kann, dann siehst du halt eher so ein Profil wie hier. Und es ist aber durchaus vielversprechend.
Ja, 22 Jahre alt.
Und finde ich einen ganz, ganz interessanten Transfer nochmal so, ja, last minute. Ansonsten Fernando Gaviria zu Carajal.
Stimmt.
Fernando Gaviria auch fast in Knast. Zweite News.
Das habe ich noch gar nicht gesehen, was?
Drunk Driving.
oh je.
Irgendwie, der Artikel war kurz vor ohnmächtig in Monaco rausgezogen worden zur Mittagszeit.
Ah.
Ja. Also, ich glaube, der ist nicht so happy mit seinem Move zu Carajal oder generell, wie seine Karriere jetzt verlaufen ist. Und der hat keinen Fisch mehr. Ich glaube, er hat 2 Jahre auf Bewährung bekommen, wenn ich es richtig sehe.
Krass, echt. Radfahrer haben echt immer so ein An- und Ausleben, ne?
Ja.
Also Vollgas oder gar nichts. Es ist so wild.
Aus meiner Sicht siehst du da so ein bisschen Frustration aktuell. Hat jetzt auch keine leichte Saison gehabt, muss man sagen. Und die richtig guten Tage liegen auch ein bisschen zurück. Ne? Also an die Leistung vor Covid konnte er nicht mehr wirklich anknüpfen. Fährt er jetzt oftmals auch so einen anderen Sprint.
Der muss auch dieses Jahr, wie viele Renntage hat der Mann? Guck ich mal auf sein Pro-Cycling-Set.
54.
Irre.
Ja, 54 ist gar nicht mal so krass. Ich habe letztens mit, habe ich glaube ich erzählt, Benjamin Thomas gesprochen.
Stimmt.
Der sagt, er hatte irgendwie 40, 50 Renntage vor der Tour. Der ist schon völlig gegrillt in die Tour gegangen. Also das ist halt auch krass, wenn du siehst, was Auf- und Abstiegs...
Wir müssen punkten.
Genau.
Egal,
Rennen so mit einem Team machen, wo die guten Fahrer halt dann sofort das ganze Frühjahr lang punkten müssen. Das ist schon heftig.
Ja,
definitiv. Letztes Mal hatten wir auch diskutiert, ob wie es mit den Tour-Wildcards aussieht. Die haben wir immer noch nicht gehört, die Announcements, aber die müssten jetzt jederzeit eigentlich kommen. Ich weiß nicht, ob es dafür auch so einen fixen Termin gibt. Ich weiß aber, dass da letztens noch ein paar Meetings waren in Paris mit den entsprechenden Teams. Aber ich habe da noch kein Ergebnis gehört. Ich glaube, das dürfen die dann auch nicht sagen. Aber bin ich mal echt gespannt, ob Unibet Rosa Rockets dabei sind oder nicht.
Ich wünsche es denen natürlich. Also ich glaube, viele wünschen es denen, weil es eigentlich ein cooles Team ist.
Ich glaube, es wird aber auch in jedem deutschen Podcast gerade tot diskutiert, das Thema.
Ja,
das müssen wir wahrscheinlich nicht auch nochmal aufmachen.
Das war aber seit 2 Wochen schon.
Ja.
Oder vor 2 Wochen schon. Ja, also gerne. Sollen sie gerne machen.
Gerne, laut dir, so dürfen sie mitmachen.
Ich hätte mein Go gegeben.
Genau. Was haben wir sonst noch erlebt in letzter Zeit? Ich glaube, ein Thema, was wir noch nicht ganz abgefrühstückt haben, ist diese Fusion, diese elendige, die auch so ein bisschen jetzt in den letzten Zügen hängt. Es gab Entlassungen, dann haben sie die Leute wieder zurückgeholt teilweise, weil gesagt haben, okay, wir brauchen euch doch. Die letzten Fahrer gehen jetzt so ein bisschen von Bord. So Arne Marit haben wir gerade schon gesagt, geht zu Red Bull Bora Hans Grohe. Dann hat gestern Herman Theissen gepostet, dass er natürlich auch eine neue Herausforderung jetzt findet, also ein neues Team, denke ich mal.
Ich glaube, insgesamt war, ich hatte mal ein bisschen Zahlen gesehen, glaube ich, 30 Fahrer hat ja quasi maximal das Team zur Verfügung und 43 Fahrer gibt es quasi in den beiden Teams, die jetzt Verträge benötigen. Ist halt schon scheiß Situation. Das Problem ist halt an der Stelle auch, dass du halt einfach als Team auch echt großen Hebel hast und ich weiß nicht, was im Detail alles besprochen wird und wie die Verträge aussehen, aber du kannst natürlich jetzt auch Fahrer richtig günstig einkaufen und sagen, ja, willst du jetzt dabei sein oder halt nicht?
Ja, aber das kannst du eigentlich immer, weil es gibt natürlich und es gibt aber auch nicht richtig günstig, weil du ja das Minimumgehalt hast.
Ja, klar.
Aber ja, klar, es gibt so ein paar Leute, die gerade noch keinen Vertrag offiziell unterschrieben haben, wo du sagst, okay, ein Herman Theissen ist jetzt das ist kein Top-Sprinter, aber der kann schon das eine oder andere Rennen vielleicht mal gewinnen, wenn alles gut läuft. Ich glaube, der hat sich jetzt nicht so krass weiterentwickelt die letzten Jahre. dann hast du immer noch so Sachen wie Sam Welsford, der noch nicht offiziell irgendwo unterschrieben hat. Gibt es hier Gerüchte, dass er zu Ineos geht. Sam Bennett hat jetzt unterschrieben bei Pinarello Q36.5.
Müssen wir das immer so sagen nachher, das ganze Team?
Hey, ich glaube so schon, man muss schon hier, Red Bull Bora Hans Grohe sagen wir jetzt auch seit anderthalb Jahren. Was ist der schwierigste Teamname für dich?
Ich würde sagen jetzt schon das.
Nee, ich habe da einen neuen.
Q36.5 fand ich auch schon mal ein bisschen, also das ist schon, da kann man drüber stolpern.
Q36.5.
Ja, genau so ist es am Ende dann immer.
Nee, es gibt noch ein schlimmeres, finde ich.
Ihr sagt.
Das neue Decathlon CMA CGM. Das ist, glaube ich, was, wo ich sehr lange brauchen werde, um das richtig.
Decathlon CMA CGM Team.
Genau.
Wie das auf Französisch ausgesprochen wird.
Ja, wahrscheinlich. Aber das ist das, was ich auf jeden Fall, wo ich ein bisschen brauchen werde.
Wir werden aber Decathlon sagen.
Wir werden einfach Decathlon sagen, genau. Alpecin Premier Tech seit heute offiziell.
Ja.
Hatten wir, glaube ich, auch schon hier im Podcast.
Und wir haben es nicht so durchdiskutiert. Also
interessant, weil sie als Trikotsponsor auch ins französische Team Saint-Michel gegangen sind. Da natürlich nicht in den Namen rein, weil sonst hätten sie nicht bei Alpecin unterschreiben können. Also De Koenig wollte schon länger aus dem Vertrag raus oder hat gesagt, länger als 26, Ende 26 machen sie es nicht. Mhm. Wären 26 dabei geblieben. Und haben aber jetzt mit Premier Tech da einen Ersatz für De Koenig gefunden. Premier Tech auch das dritte Team mittlerweile, wo die drin sind. Astana,
ach, stimmt,
Israel, Astana. Alpecin. Und immer
kein gutes Omen.
Kein gutes, ja, aber die Teams gibt es alle noch. Die, ja, gehen ja, nur okay, als, die gehen nur immer durch irgendeine Art von Skandal oder sonst was aus den Dingern raus. Ich glaube, dass sie bei Astana damals rausgegangen sind, als sie Alexander Vinokurov abgesetzt haben oder gesperrt haben, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Und dann war da eine Art Power Struggle, glaube ich, dass sie eher das Team komplett übernehmen wollten unter einer anderen Führung. Am Ende hat sich der kasachische Flügel durchgesetzt. Und jetzt ist gleich da. Es hat auch immer mit irgendwelchen Staaten zu tun.
Ja,
Kasachstan, ja. Israel. Jetzt bei Alpecin ist es der Staat Belgien, vertreten durch die Rothoff-Brüder des Imperiums mit 600 Cross-Teams, Straßenteams, Männerteams.
Ich würde sagen, weniger Staat als vielmehr eine Dynastie.
Ja, gut, eine Dynastie ist Königreich.
Ein König ist Königreich.
Königreich Rothoff der Erste. ja, mal gucken, wie lange das hält. Ist für mich aber jetzt, glaube ich, so mit der beste Fit bisher.
Ja,
das verstehe. Ist, glaube ich, so die stabilste Umgebung noch, wo sie bisher als Sponsor drin waren.
Ja, also ich sehe jetzt auch nicht Alpecin direkt als nächstes Jahr mit Strugglen irgendwie das Team auflösen, das wäre schon wild.
Ja, also in Summe natürlich weiß man nie, wie es um die Teams und sowas steht. Das ist eigentlich ein Top-Überleitung,
oh ja,
um das heutige Thema.
Ja.
Man sieht es von außen halt nie so richtig. Wie
kannst du ja mal nur aufs Trikot gucken, sage ich ja.
Kannst du aufs Trikot gucken, aber kannst du auch daneben liegen, weil das Thema heute, was wir uns da vorgeknüpft haben, ist so die finanzielle Situation oder der Aufbau von der wirtschaftliche Aufbau von Radsportteams, Rennen etc. Und habe da einen ganz interessanten Artikel gefunden, der die Gewinne und Umsätze der Teams im letzten Jahr mal so ein bisschen angeschaut hat. Und erstaunlicherweise einem Team, was eigentlich relativ groß ist und bei dem es ganz gut läuft, gab es trotzdem einen relativ hohen Verlust. Im letzten Jahr Team Visma Leasebike, in der Bilanz 6,1 Millionen Euro Verlust geschrieben. Und der Artikel dreht sich so ein bisschen darum, wie sieht das Businessmodell aus und kann man langfristig dort sich sicher aufbauen oder sich gut etablieren. Und
gehen wir kurz höher.
Im Prinzip ist der ganze Artikel so aufgebaut, dass es erstmal eine Einleitung gibt, wer ist der Besitzer von diesem Team. Es ist die Yellow Bee Cycling Holding BW. Yellow Bee sieht man auch als die Hausmarke, die Trikots jetzt produzieren. Yellow Bee haben sie als eigene Trikotmarke gemacht. Sie wollten letztes Jahr waren relativ weit mit einer Marke in den Verhandlungen. Das ist dann gescheitert und am Ende haben sie es dann selber gemacht. Genau. Und da geht es ein bisschen um diese Witzerstruktur. Wir haben einmal Richard Plügge, der Managing Director vom Team, und einen niederländischen Milliardär, Robert van der Wallen. Die beiden sind die Besitzer dieser Holding-Struktur.
Und diese Holding oder ganz alles, was darunter gehört, ich meine, ich habe gerade schon gelesen, holländisches Speedskating und man kennt es ja so ein bisschen aus dem Eisschnelllauf, hast ja auch noch Athleten, die ja diesen Team Oranje oder Team Wismar auch damals angehörten. Du hast ja dann teilweise auch noch ein paar andere Athleten. Ist das alles quasi unter diesem Dach oder
weißt du? Ja, jetzt nicht mehr. Also ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, ist dieses Speedskating-Team sozusagen da ausgegliedert worden.
Weil ich wollte gerade sagen, du hast du ja auch, überleg mal, du hast Männerradsport, du hast Nachwuchsradsport, du hast Frauenradsport, du hast Speedskating, du hast, auf wie viele Beine willst du dich denn aufstellen?
Genau, das ist auch so ein riesiges Thema von diesem ganzen Artikel. Also grundsätzlich haben sie sich erstmal angeschaut, was sind die Einnahmen in so einem Radsportteam, und die Einnahmen von so einem Radsportteam sind, wie wir alle wissen, super krass fixiert darauf oder hängen davon ab, wie viele Sponsoren hast du. Also im Team Wismar 2024, die Umsätze 37,3 Millionen Euro kamen allein durch die Sponsoren zustande. Dann hast du noch einen Punkt, der heißt Barter Turnover. Ganz kurz,
das sind ungefähr 72% der gesamten Einnahmen. Also es war einfach nur zum Verhältnis mal ganz kurz,
genau, in den Kopf habt. Dann hast du nochmal 9,6%, das ist Barter Turnover. Ich vermute mal, das ist nicht 9,6%, sondern 9,6 Millionen.
Ja.
Das sind allerlei Sachen wie Räder, Autos, die du zur Verfügung gestellt bekommst. Und das Gesamtvolumen von diesen Materialien sind 9,6 Millionen Euro. Die gehen dann natürlich auch in den Besitz des Teams über. Und dann hast du noch einen ganz kleinen Teil, 4,9 Millionen. Das ist Other, das ist Marketing, Fanbase, 1,8 Millionen, Partnership und Events, 1,2 Millionen. Race Participation, also Antrittsgelder, die das Team bekommt über das ganze Jahr, 800.000. Dann hast du Sales of Bicycles Ende des Jahres, also, werden die Räder verkloppt, 500.000 Euro. Race Premium, also 500.000 Euro Preisgeld.
500.000 Euro Preisgeld, überleg mal, was das in diesem Kuchen einfach bedeutet.
Und dann Other Revenues 300.000. Also in Summe hast du da nicht viel Geld gemacht außerhalb der Sponsoren, und du hast ja gerade schon gesagt, 72% aller Einnahmen kommen über die Sponsoren. Wenn da von den 72% mal ein großer aussteigt, dann kommst du in diesem ganzen Bereich schon richtig ins Schlingern. Das sehen wir jedes Jahr auch wieder aufs
Neue. Deswegen sehen wir auch jedes Jahr in diesem ganzen Wust an Verträgen und diesem ganzen Radsportzirkus hin und her und neue Namen, neue Sponsoren, neue Teams oder neue Teamnamen, auch wie viel Impact halt so ein Hauptsponsor, auch ein Trikotsponsor, namensgebende Sponsoren auch einfach auf so ein Team haben. Ne? Und dann hast du ja den ganzen Zirkus auf einmal durcheinander gewirbelt, wie jetzt zum Beispiel mit Intermarché und Lotto. Ist ja komplett wild, was das auf einmal von der obersten Ebene auch wieder runtergeht. Dann geht das ja runter bis in die Nachwuchsteams, und daraufhin werden sich auch in Belgien welche Amateurteams wieder orientieren. Das ist so ein weiter Weg einfach, so viel Power dahinter.
Genau, und dann gibt es auch noch riesige Unterschiede natürlich innerhalb der World Tour. Einfach mal hier so ein paar Budgets von 2024 im Vergleich. Was ich interessant finde, die Jungs von Wismar haben 2024 ja keine schlechte Saison gehabt.
Ja, voll.
Haben sie alle drei Grand Tours gewonnen. Grand Tours, 2024, das muss ich mal überlegen. Die Vuelta hat Primož gewonnen, Tour und Giro Tadej, also war scheiße. Da kannst du ja auch nur so wenig Geld dann kriegen.
Aber hey, Lennart, sind sie dann jetzt pleite?
Ja, das ist jetzt immer die nächste Frage. Erstmal wollte ich noch ein bisschen die Budgets vergleichen der Teams.
So, kurzer Break. Es geht gleich weiter mit Business im Radsport. Kurze Informationen in eigener Sache. Und zwar haben auch wir Themen im Business im Radsport bei uns intern. Denn auf unserer Website science.cc findest du jetzt einen Reiter, wo du dich bewerben kannst bei uns im Team als Coach, als Trainer oder Trainerin bei uns im Team. Wenn du möchtest, sende mal deine Motivationsschreiben ein, deine Informationen über dich. Wir würden uns dann bei dir melden. Wir suchen fortwährend weitere Trainer und Trainerinnen. Und genauso auf der anderen Seite, wenn du Lust hast, dich coachen zu lassen von einem der Science-Trainer von unserem Science-Coaching-Team, dann melde dich gerne bei uns auf der Website an. Wenn du noch unsicher bist, wir haben auch das kostenlose Erstgespräch für dich. Erstmal unverbindlich mal fragen, was geht eigentlich ab und ist das Richtige für mich? Also checkt alles ab bei science.cc und jetzt geht's weiter.
Wir haben Wismar mit 51,9 Millionen Jahresbudget.
Dann anscheinend wohl nicht.
Dann Quickstep, 38,4. Das sind jetzt nur die Zahlen, die man hier sozusagen auch einsehen kann. Also es sind jetzt keine UAEs nicht dabei, Ineos ist nicht dabei, aber von denen, die man es hat. Quickstep 38,4, Decathlon 30,9, Groupama 24,2, UnoX 23,0, Movistar 21,3, auch saukleines Budget, muss man sagen.
Ja.
Cofidis 20,2 und Lotto mit 16,8 Millionen unterwegs.
Budget, was du im Jahr ausgeben kannst.
Es ist ein Revenues, es sind Umsätze und damit mehr oder weniger kann man das hier so als Budget sehen, was sie im Prinzip ausgehen können.
Also Working Capital für so ein Jahr halt.
Und dann hast du Revenue Growth, das ist auch sehr interessant. Welche Teams sind eigentlich gewachsen von 23 auf 24? Du siehst halt, Decathlon hat einen großen Schwung gemacht.
Ganz von kurz, in der finanziellen Kraft oder also gewachsen anhand was? Am Umsatz?
Am Umsatz, genau. Okay. Das heißt, Decathlon 32,3% gewachsen, da kam halt mit Decathlon ein großer Sponsor hinzu, der den nochmal einen Schub verpasst hat. UnoX ist stark gewachsen, 30,3%. Ja. Das wird auch bedeuten, dass UnoX als Sponsor deutlich mehr gemacht hat. Quickstep 13,7%, Groupama 10,7%, Cofidis 8,7%, Lotto 3,9% und Movistar ist um 9% geschrumpft. Also die Tendenz von dem Team, und das sieht man, finde ich, auch in der Art und Weise, wie sie fahren, und die ist rückläufig. Und
voll.
Ich glaube, da muss man mal ein Auge drauf haben, wie sich das entwickelt.
So ein Team, was es eigentlich schon seit 25 Jahren gibt, ne?
25, ich glaube, die gibt es noch viel länger. Also, das ist, glaube ich, immer noch die gleiche Struktur, mit die damals bei Banesto unterwegs war.
Ja, ach, dann ist es 40 Jahre.
Das Team ist so alt wie Unsue, der Besitzer, gefühlt. Also, genau, da ist das Budget rückläufig, was natürlich ein sehr, sehr schlechtes Zeichen ist. Aber was ist eigentlich so teuer an einem Radsportteam. Und das finde ich halt echt interessant, dass man einen relativ großen Kostenpunkt bei den Teams, also wenn man jetzt wieder Wismar von 2024 nimmt, die haben 32,9 Millionen Euro Personalkosten bei einem Umsatz von 51,9. Also die haben da einen Riesenbatzen in dem Bereich. Dann haben sie Barter Expenses. Das heißt, da kaufen sie auch Sachen hinzu, wenn ich es richtig verstanden habe. Sie geben relativ viel Geld aus mit 11,8 Millionen Euro für Dinge wie Race und Training Camps. Das sind 2,6 davon.
2,6 Millionen für Race und Training
Camps. Ja, also
okay, Race halt, verstehe ich. Ja, okay.
Ja, ich meine, mein Trainingslager kostet meistens ein bisschen weniger.
Ja,
unser Science Camp kostet auch weniger, kriegt man gleich einen Service. Aber die geben in Summe 2,6 Millionen Euro.
Vielleicht sogar mehr Qualität.
Für Race und Training Camps aus. Partnership und Events lassen sich auch was kosten, 1,9 Millionen Euro. Das ist halt, wenn ein Team sagt, wir machen einen Empfang auf der Champs-Élysées für Sponsoren etc.
Ja.
Fanbase und Marketing kostet sie 1,5 Millionen, die Flotte 1,1. Dann hat man Materials and Nutrition 0,8 Millionen.
Kannst halt viel mit Sponsoren machen.
Genau, aber du kannst wahrscheinlich halt nicht, wenn du jetzt mittlerweile einen Koch hast und du kaufst halt ein und dann kannst du schon mal davon ausgehen, dass du so knapp 800.000 Euro Kosten im Jahr hast, um die ganze Truppe da durchzufüttern.
Ja, überleg mal, auch wie viele Fahrer und auch Staff das ist, ne? Also ja.
Dann hast du 3,9 Millionen General and Other Cost.
56% Personalkosten. Sind quasi Personalkosten. Das ist schon eine wilde Firma.
Genau. Aber im Vergleich zum Gesamtbudget sind die eigentlich noch ganz okay unterwegs. Weil wenn du dir anschaust,
die Grafik ist fantastisch.
Haben sie 32,9 Millionen Personalkosten. Aber Movistar hat zum Beispiel 18,8 Millionen Euro Personalkosten.
Hey, wenn man dann nochmal zurück. Die haben doch viel weniger Umsatz.
Zurückgeht und die haben gerade mal 21,3 Millionen Euro Budget, frage ich mich halt.
Geben 18,8 aber aus für Personal.
Ja, das ist halt krass. Du siehst halt auch so das Team, das wird den Fokus ganz woanders haben. Sicherlich werden die auch noch eine Möglichkeit haben. Das Team ist aus meiner Sicht so eng verknüpft mit einer Firma wie Movistar, die haben einen Sponsor.
Ja.
Das heißt, viele Dinge könnten halt auch zum Beispiel vom Sponsor selbst bezahlt werden.
Ja.
Aber trotzdem finde ich, ist es erstaunlich.
Ja, hier steht es auch einmal, sind 88,6% der Umsatz geht für Personal halt drauf. Und jetzt überleg mal, was passieren würde, wenn du diesen Hauptsponsor, wenn der irgendwann mal sagt, es gibt ein bisschen weniger.
Ja.
Dann hast du direkt keine, oder zumindest die Fahrer kannst du so nicht mehr halten.
Ja. Was auch super interessant ist, einfach die Menge an Personal. Und da sieht man halt auch diesen krassen Gap im modernen Radsport. Average Headcount im Jahr 2024. Wismar hatte 172 Angestellte im Schnitt im Jahr. verglichen.
Ganz kurz, da zählen jetzt nicht nur Fahrer zu, Leute. Also es ist jetzt
genau,
alles.
So, wenn du dir das nimmst von Wismar, hast du 42,1. Ich weiß noch nicht genau, wie sie das dann rechnen, aber 42,1 World Tour Cyclist, 15 Development Cyclist, 4 Medical Team und 110,5 Other Personal. Also ich weiß jetzt nicht genau, wo das
kommt, das
0,1 und 0,5. Vielleicht ist da ein Fahrer.
Wer ist denn so schlecht?
Ein Fahrer vielleicht gewechselt, ja, in den Personalbereich dann irgendwann.
Stagiaire vielleicht irgendwie.
Stagiaires, genau. aber im Vergleich Wismar zu anderen Teams, du hast Wismar mit 172 Leuten, die sie angestellt haben. Und in der Grafik ganz unten jetzt von diesen 6 Teams, die wir uns angucken, UNOX mit 60. Das heißt, da sind 112 Menschen mehr aktiv bei Wismar als bei UNOX. Man muss natürlich auch sagen, kein Devo-Team.
Wir sind bei 24. Wir sind bei 24. Jetzt die Frage, gab es da schon Devo-Team?
Da gab es Devo-Team schon.
Frauenteam?
Frauenteam gab es auch schon. UNOX hat ja auch schon lange ein Frauenteam.
Da sind wir bei 60 Leuten nur bei Fahrern.
Ja, genau. Im Prinzip muss man halt sagen, die hatten, glaube ich, knapp unter 30 Fahrer, aber die haben auch nicht super viel Staff. Das heißt, die haben wenig sportliche Leiter im Austausch und sowas.
Zumindest Angestellte.
Genau. Aber du siehst halt schon, und das ist das, was die Top-Teams aktuell machen. Sie versuchen, die Anzahl an Personal pro Fahrer zu erhöhen. Mhm. Das geht von Mechaniker, Swanee, Doktor und. Und wenn du da die Anzahl erhöhen kannst, dann hast du einen Riesengewinn. Also überleg mal, wenn du von der Tour-Etappe, du fährst, du kommst ins Ziel, hörst deine Physios, dann fährt der erste Schwung schon mal zum Hotel.
Ja.
Dann sind aber noch ein paar Leute, die vielleicht bleiben müssen wegen Pressekonferenzen und haben das Trikot geholt, haben Siegerehrung und sowas. Wenn du dann schon mal nicht überlegen musst, okay, du hast ein Auto und ein Swanee, der dann alle drei fahren muss, sondern dann, wenn der erste fertig ist, könnte der erste Swanee im Auto weg, dann kann der massiert werden, dann ist der schon wieder früher im Bett.
Das macht Sinn.
Und das rechnet sich einfach irgendwann.
Vor allem, weil die Personalkosten ja exorbitant bei den Fahrern in die Höhe schlagen und nicht halt beim Staff und bei dem Swanee. Das heißt,
genau,
am Ende kannst du halt, wie du sagtest, du kannst halt mehr Effekt vielleicht rausholen, obwohl du gar nicht so viel mehr investieren musst, weil du kannst die Anzahl der Mitarbeiter erhöhen, musst aber nicht Millionen draufschlagen für Personalkosten, weil es keine Fahrer sind, die du dann anstellen musst.
Genau. Da haben wir noch ein ganzes Kapitel zum Thema Abschreibungen und Amortization. Das lassen wir jetzt mal ein bisschen weg. Erstens, weil ich glaube, das ist nicht so spannend, und zweitens kann ich da auch nicht genug zu sagen, dass es irgendwie sattelfest wäre. Was aber ganz interessant ist, ist der natürlich ganz am Ende, was kommt dabei rum? Suda Quickstep.
Also Profit.
Profit, genau. Suda Quickstep 2,6 Millionen Euro Überschuss generiert im Jahr 2024. UNOX auch profitabel, 330.000 Euro gemacht. Cofidis 320.000. Groupama 270.000 Überschuss. Lotto 140.000. Dann rutschen wir schon ins Minus in einem sehr kleinen Bereich von 130.000 Euro Verlust. Movistar 190.000 Euro Verlust. Decathlon und 340.000 Euro Verlust. Astana. Und dann kommt Wismar diese Bikes mit 6,06 Millionen Euro Verlust.
das Richard, was hast du da gemacht?
Da stecken sicherlich auch noch so ein paar mehr Sachen mit drin, als rein über den Verhältnissen gelebt.
Ja.
Da gibt es sicherlich einige Investitionen auch. Man muss auch ein bisschen schauen, da hat man ja gar keine Einsicht, wie ist dieser ganze Verkauf und alles zustande gekommen an die Holding, also in welche Richtung sind Gelder geflossen. Aber sieht natürlich erstmal auf den ersten Blick nicht so gut aus, und das Spannende wird halt sein, wenn man sich die 25er-Bilanz irgendwann angucken kann, ist das ein fortlaufender Verlust oder ist das jetzt einmaliges Jahr gewesen? Was man, finde ich, sieht, ist, dass es schon in Anführungsstrichen irgendwie was ist, was das Team beschäftigt, weil die Transfers, die sie tätigen, sind nicht mehr die gleichen. Das haben wir, glaube ich, auch schon im Podcast besprochen, dass da
stimmt.
Jetzt bin ich beim letzten Mal schon nicht drauf gekommen und jetzt komme ich auch wieder nicht drauf. Einer hat gesagt, dass am Ende die Qualität der Transfers nicht mehr die gleiche ist. Und ich glaube, du merkst jetzt schon, dass sie anders verpflichten und dass sie halt schauen müssen, dass sie günstigere Fahrer verpflichten und nicht mehr so hohe Gehälter.
So ein Fahrer wie Matthew Brand natürlich ein mega Glücksgriff, so dass er so einschlägt wie eine Bombe.
Genau, aber da ist die Frage auch, kannst du den halten?
Genau.
Und das ist dann strategisch natürlich wieder so das Ding, okay, der Typ, gut, Olaf Koy haben sie jetzt abgegeben, das wird ein bisschen Geld freigemacht haben, Van Baarle haben sie abgegeben, der wird unendlich viel Kohle gekostet haben für das, was er gemacht hat.
Wir haben auf jeden Fall wieder eine Nachkommastelle an aktiven Fahrern, wahrscheinlich wieder so 42,1 durch Christoph Laporte.
Ja, genau.
Der ungefähr so 2 Wochen fahren konnte.
Der ist nicht so richtig viel gefahren, deswegen zählt er nicht. Ja. Er zählt sonst als Busfahrer.
als Swanee.
Aber ja, genau. Also du siehst, es beeinflusst das Team schon irgendwie. Und in die andere Richtung siehst du natürlich auch so Teams wie Decathlon, CMA, CGM, dass sie in die andere Richtung jetzt richtig investieren können und Olaf Koi angeblich den höchst dotierten Vertrag eines Sprinters aktuell gegeben haben. Und ja, da siehst du halt, was am Ende das Geld dann auch ausmacht. Und du siehst, kannst, bevor du so eine Bilanz mal siehst, anhand der Transfers schon so ein bisschen ablesen, so, wer ist denn jetzt klamm geworden und wer kann sich was leisten. Interessant noch so ein bisschen einen Blick auf Suda Quickstep zu werfen, die jetzt profitabel sind im Vergleich zu 22 und 23. 22 haben sie noch 2,3 Millionen Euro Verlust geschrieben, 500.000 Verlust im Jahr 23 und 24 2,6 Profit. Ist jetzt auch ein anderer Typ am Werk, muss man sagen. Mhm. Ein Typ, der stimmt, von Deloitte kam, aus der Beratung, vielleicht auch einen anderen Ansatz hat Richtung Profitabilität. Am Ende muss man sagen, auch ein Radsportteam wie jeder Fußballverein ist am Ende auch ein Business. Und da geht es tatsächlich nicht nur um den Rennsport.
Interessant, aber man sieht auch, dass sie kloppen. Ganz kurz, aber weil man nicht gerade unbedingt sagen würde, dass Suda Quickstep sportlich so viel erfolgreicher ist, also eher.
Nee, genau, also die sind profitabler, aber du siehst halt auch, am Ende wird es sie jetzt, du siehst, sie haben es verglichen mit dem Suda Quickstep UCI Ranking, wo sie in den beiden Jahren 23, 24 jeweils Dritter waren und 25 jetzt Fünfter. Ja. Dann nehmen sie die diesjährige Zahl, weil die diesjährige Zahl ist wahrscheinlich eher so eine Ableitung von den letztjährigen Handlungen, was die Profitabilität angeht. Das heißt, da hat man sich ein bisschen Geld gespart, das schlägt erst dieses Jahr so richtig durch, vielleicht so ein bisschen in der Qualität der Ergebnisse. Und ja, also da ist halt die Frage, welcher Ansatz steckt dahinter? Willst du dann ein profitables Unternehmen haben? Hast 2,6 Millionen Überschuss? Oder, das ist auch so ein Thema, das habe ich mal bei Red Bull damals gehört, also Ralf Denk, bevor er Primoz Roglic gesigned hat, hat gesagt, wir haben auch Rückstellungen gebildet. Das heißt, du kannst jetzt vielleicht nicht zuschlagen auf dem Transfermarkt, aber sagst dann halt irgendwann, okay, ich fresse mir so ein bisschen Speck an und kann dann, wenn die Gelegenheit da ist, auch mal richtig investieren und den
Remco.
Nächsten Remco holen, weißt du, oder dich irgendwo mal durchsetzen im Kampf um ein junges Talent, wo du es halt machen musst. Oder vielleicht jetzt einem Paul Meunier einen neuen Vertrag geben, wo er einfach nicht mehr aufhört zu gewinnen. Und wenn du diese Rückstellung nicht hast, musst du halt krass ins Risiko gehen und sagen, ich zahle einen Vertrag, der, ob sich das jetzt dann irgendwann rechnet, wird sich zeigen. Wenn du dann nicht die Sponsoren rankriegst, weil der Fahrer gewinnt, dann läufst du halt Gefahr, dass du in den Verlust reingehst.
Für Suda Quickstep und insofern noch ein bisschen echt schade halt, dass sie jetzt Remco irgendwie auch verloren haben. Ich meine, am Ende so mit diesem Auftakt hier über die letzten drei Jahre, dass sie auch profitabel werden, dass sie vielleicht auch sich da jetzt dadurch Speck anfressen können, hätten sie eigentlich ja die Chance, auch ihren Kader wieder richtig gut aufzubauen. Für die Ergebnisse, die sie halt gerade liefern in den letzten zwei, drei Jahren, ist jetzt ja, ich sag mal, entgegengesetzt zu der finanziellen Lage. Das heißt, vielleicht sehen wir auch, ich sag mal, zum Transfermarkt 26, 27 nochmal eine deutliche Änderung. Vielleicht, weil sie, keine Ahnung, wenn sie jetzt nicht in 26 wieder extreme Verluste machen, aber jetzt in die Region kommen oder die Möglichkeit bekommen, richtig gute Fahrer zu holen.
Ich glaube halt, das Schwierige mit Remco war halt, er will auf GC fahren und GC fahren ist einfach teuer. Ja. GC fahren ist das Teuerste, was du machen kannst. Du brauchst einen Top-Leader, der kostet jede Menge Geld, GC-Fahrer kosten immer mehr als Klassikerfahrer und Sprinter, dann brauchst du halt drei oder vier Helfer und dann standen sie ja sicherlich auch vor der kommerziellen Wahl, gehen wir jetzt auf GC und holen jetzt echt noch für viel Geld Leute rein oder lassen wir jemanden gehen, für den wir wahrscheinlich auch relativ viel Kohle bekommen.
Ja.
Also wenn ich die Gerüchte, die ich gehört habe, ist, dass ein Ayuso 10 Millionen Euro Ablöse gekostet hat und 3 Millionen Gehalt. Das Gehalt ist erstmal egal, aber 10 Millionen Ablöse für Ayuso.
Jetzt haben wir gerade ja die Umsätze für ein Jahr gehört bei den anderen Teams.
Genau, 10 Millionen Ablöse. Ich meine, die brauchen es gar nicht, UAE. Aber wenn du dir überlegst, was dann Remco gekostet hat, der hatte jetzt nur noch ein Jahr Vertrag. Das heißt, du kannst jetzt nicht sagen, der kostet dann 30 oder 50. Aber das heißt, wenn du dir anschaust, 2,6 Millionen Überschuss, wenn die dann auch noch 10 für den bekommen hätten, komplett fiktive Zahl, dann haben die da jetzt eine Möglichkeit, einen Kader aufzubauen mit 12, 13 Millionen Euro, verlängern Paul Meunier und haben mit Tim Melede eigentlich den schnellsten Sprinter und holen sich jetzt mal nochmal eine neue Generation Klassikerfahrer ran. Dann sind sie wieder das Klassiker-Sprinter-Team, was sie mal waren und haben eigentlich eine relativ rosige Zukunft und haben diesen ganzen GC-Scheiß nicht an der Backe.
Was nicht so verkehrt ist.
Der nichts bringt, weil Pogacar schlägst du halt wahrscheinlich eh nicht.
Jetzt in den nächsten Jahren direkt nicht, Und es ist ja auch völlig fein. Ich meine, spuren wir mal so 8 oder 6, 7 Jahre zurück. So, das war halt immer klar, dass so Frühjahrsklassiker von Quickstep einfach dominiert wird. Und das war ja auch so deren Zeit. Das war so das Frühjahr. Und dann ging es im Sommer, hast du noch, wenn es richtig gut läuft, dann fährt nochmal jemand mal ins Gelbe, da geht es nochmal Etappensieg und so weiter. Genau. Auch ein geiles Jahr. Da
haben sie vielleicht Yves Lampert gewinnt Prolog bei der Tour.
Genau, Yves Lampert, diese Momente, vor allem mit der Leidenschaft, die dahinter steckt, ja, ne, gerade bei ihm. So. Das ist halt auch voll die geile Story. Und dann hast du halt einfach aber auch direkt schon so ein bisschen den Druck weg, wenn du im Frühjahr halt so performt hast und einfach schon die ganzen Rennen da gewinnst. Jetzt mit so Überteams, nenne ich es mal, wie UAE und so Pogacar, der irgendwie alles fahren kann, muss man einfach sagen, das ist einfach auch nicht normal so. Ja. Dann ist es natürlich nicht so einfach, aber du musst dich auf die Stärken vielleicht konzentrieren, wo jetzt andere auch nicht schon dominant unterwegs sind. Also genau, wie ich schon sagte, das GC zu gewinnen ist halt einfach auch schwierig.
Genau, und da haben sie, glaube ich, die richtige Entscheidung getroffen, Remco gehen zu lassen.
Ja, voll.
Also jetzt auch nochmal, wenn du das Finanzielle anschaust, macht halt Sinn und sichert das Team halt auch langfristig. Und was am Ende bei dem Artikel noch gesagt wird, wie kann es weitergehen für Wismar? Mhm. Ich glaube, wir müssen uns jetzt nicht sofort Sorgen machen, dass die sofort weg sind. Aber die brauchen auf jeden Fall weitere Sponsorengelder. Wir müssen gucken,
Wismar,
dass
sie Science.
Wismar Science, ja, Lukas. Also da brauchen wir noch einiges an Coaching-Kunden, damit wir uns das leisten können. Aber ihr könnt gerne natürlich dazukommen und dieses Projekt unterstützen.
Wir legen gemeinsam zusammen.
Genau. Dann haben sie vorgeschlagen, natürlich ein bisschen am Headcount zu arbeiten, also die Menge an Personal vielleicht ein bisschen zu reduzieren. Vielleicht können wir was outsourcen. Brauchen sicherlich nochmal irgendwie Investoren. Was interessant ist, die meisten Teams haben halt auch irgendwo so einen Mäzen, also im Hintergrund. Also Suda Quickstep hat ja schon seit langem Zdeněk Bakala. Und da gibt es relativ viele, wo du halt auch gar nicht wirklich weißt, dass es diese gibt. Also zum Beispiel, mir war persönlich nicht bewusst, dass dieser niederländische Milliardär da so mit drin hängt. Mhm. Ganz ehrlich, wenn da mal 6 Millionen Euro Verlust geschrieben werden, wenn der Milliardär ist, juckt den das relativ wenig. Da wird das Team jetzt nicht sofort vor die Hunde gehen.
Wir machen weiter.
Habe ich dir erzählt, letztens habe ich mal so eine interessante, komplett off-topic, aber wie viel eine Milliarde ist, einfach in Relation, da gab es irgendeine Netflix-Doku, wo Leute einen Bitcoin-Raub gemacht haben und 4,6 Milliarden Euro erbeutet haben. Und dann haben sie mal dargestellt, wie viel das eigentlich ist, wenn man 4,6 Milliarden Euro hat. Ich glaube, die Rechnung mit 4 Milliarden, ich kann sie jetzt mal parallel aufmachen. Wenn du am Tag 100.000 Euro ausgibst, dann kannst du, jetzt rechne ich es mal kurz aus, dann kannst du 109 Jahre jeden Tag 100.000 Euro ausgeben, dann bist du die 4 Milliarden los. So viel zu Milliardär. Und deswegen, wenn du einen Milliardär im Hintergrund hast, ist easy.
100.000 pro Tag.
Wenn du keine Zinsen bekommst. Das ist ja natürlich ein ganz großes Problem, dass du Zinsen bekommst. Genau,
an einer gewissen Summe kannst du dein Geld nicht mehr ausgeben.
Exakt. Geht einfach nicht. Und es gibt genügend Milliardäre. Du hast Glasenberg bei Q36, Pinarello Q36. Du hast bei einigen Teams hast du halt Staaten im Hintergrund, die haben auch manchmal ein paar Milliarden. Und so gesehen ist
dieses... Ist Vinny Fantini auch Milliardär?
Das weiß ich nicht.
Mit seinen Weingütern?
Der ist auch schon seit Ewigkeiten dabei. Ne?
Der ist so immer schon dabei. Der hat auch nicht keinen Bock mehr.
Genau, und dann hast du...
Egal wie schlecht es läuft, der will immer weitermachen.
Und NSN übrigens, da gibt es auch... Also, es sind zwei Firmen, irgendwie hängen die auch wieder zusammen mit Sylvan Adams, dem vorherigen Besitzer oder immer noch Besitzer. Ja. Das heißt, diese Leute bleiben dann dabei. Und man sieht, in Summe ist der Radsport von zwei Dingen abhängig, Milliardären und Großsponsoren.
Das wissen wir nicht erst seit Tinkoff.
Genau, du hast Tinkoff, du hast sie alle schon gehabt. Ja. Und dementsprechend ist das Businessmodell einfach ziemlich im Arsch.
Das ist wirklich so sagen. Das ist immer davon abhängig. Die Fahrer sind abhängig von den Teams, weil sonst kannst du wirklich in diesem Sport nicht fungieren. Denn die sind die Teams abhängig von Milliardären, das heißt, oder von Großsponsoren. Das heißt, da von oben herab wird das Ganze ein bisschen kontrolliert, gleichzeitig noch mit dann Veranstaltern wie die Tour de France, die ASO, also solche Verbände, die halt auch mitbestimmen können, ob du Sichtbarkeit bekommst, was wiederum auch die Sponsoren, die Teams und die Fahrer wieder beeinflusst.
Genau. Auf lange Sicht ist natürlich so ein Thema, der Richard Plügge von Wismar arbeitet schon lange an diesem One-Cycling-Projekt, wohl mit einem Investor aus Saudi-Arabien. Die UCI hat schon ein Veto eingelegt. Es ist ein Projekt, was er schon lange irgendwie im Kopf hat. Es soll darum gehen, dass das Businessmodell des Radsports verändert wird. Das schwelt so ein bisschen im Hintergrund. Vorbild, ein bisschen die Formel 1. Mhm. Ich habe noch zwei weitere Artikel dann gelesen oder drei sogar, die ganz interessant sind. Einmal ist es ganz interessant zu sehen, wie der Radsport dann am Ende auch eine Alternative hätte. Also TV-Gelder ist ein großes Thema. Gibt es in dem Sinne nicht, wie es sie im Fußball gibt. Im Fußball haben sich alle Teams in der DFL zusammengetan und verhandeln die TV-Gelder, kriegen dann einen gewissen Anteil an den TV-Geldern. Das ist das Gleiche in der Formel 1. Kriegen vom Veranstalter einen gewissen Anteil gezahlt und können sich darüber finanzieren. Das ist ein viel, viel größerer Anteil oder ein relativ großer Anteil. Im Radsport gibt es das nicht, weil die ASO da jetzt sagt, Leute, wisst ihr was? Ich habe gar keinen Bock zu teilen. Es ist viel geiler, wenn die Kohle zu uns kommt. Und die natürlich auch wissen, wie abhängig die Teams sind, die halt einen riesen Anteil. Vor 10 Jahren, 15 Jahren war es mal 87% aller Sichtbarkeit des Jahres kommt über die Tour de France. Ja. Ich tippe mal, dass sich das jetzt mit Social Media etc. so ein bisschen geschiftet hat, dass man da nicht vielleicht einen kleinen Ticken unabhängiger machen konnte, aber die Anzahl der Impressionen bei der Tour de France ist immer noch am höchsten.
Es ist immer
noch
der Big Player.
Mit Abstand. Das heißt, du kannst als Team nicht sagen, entweder ihr zahlt uns was oder wir kommen nicht mehr. Dann sagen die, dann kommt ihr nicht mehr. Dann sagt euer Sponsor, hey, wo sind die Impressionen? Und wir haben ja gerade gelernt, wie wichtig der Sponsor ist. Wenn der Sponsor nicht das bekommt, was er möchte, steigt er aus und dann ist das ganze Team halt weg. So gesehen brauchst du natürlich dann eigentlich eine kritische Masse an allen Teams. Die müssten alle sagen, wir kommen nicht, damit die ASO irgendwie gezwungen wäre zu teilen. Da das aber bisher nicht der Fall ist, weil sobald drei Teams sagen, wir kommen nicht, dann rücken drei andere nach.
Ich wollte sagen, und dann...
So eine Wehe. Und dann stehen da drei, die nicht gekommen sind und die kriegen...
Komm, wir gehen alle hin und sagen, komm nicht. Und dann wie nur Kurov, ja, wir kommen doch.
Ja, genau. Dann geht der Erste doch rein. Dann geht der Zweite. Und je nachdem, wie in welcher Situation das Team ist, ich glaube, Movistar würde auch sofort wieder
zur Tour,
hast du halt dieses Problem, dass du keinen Hebel hast. Ja. Die Tour wächst weiter gut, also die ASO. Amaury Sports Organisation ist die Firma dahinter, die Firmierung. Die machen die Tour, Vuelta, Rallye Dakar, Paris-Marathon, also das ist eine relativ große und der Amaury Group sowas, gehört auch die L'Equipe, die Zeitschrift.
Ja.
Denen geht es ganz gut.
Boah.
Die haben ihren Umsatz vom Jahr 2010 oder 2012 von 166 Millionen auf 322 im Jahr 2024 gesteigert.
Boah.
Und machen immer einen schönen Gewinn. Im Jahr 2012 nur 38 Millionen Euro Gewinn. Und im Jahr 2024 101 Millionen Euro Gewinn. Das ist natürlich die komplette ASO und nicht nur die Tour de France.
Ja, ja klar, aber die Leute seht es ja gerade nicht, aber ihr seht gerade nicht diesen Wachstum, diese Grafik ist einfach
genau wild. Ganz interessant ist natürlich, es kommt auch einiges durch die Rallye Dakar, wo man mit Aramco einen relativ großen saudi-arabischen Sponsor dabei hat. Aber grundsätzlich, die ASO wäre in der Lage, das Ganze ein bisschen zu fördern.
Ja.
Und im Prinzip den Teams mehr Sicherheit zu geben. Wenn sie mehr Sicherheit haben, haben sie mehr Planungsfähigkeiten.
Ja, so können wir mit dem Gewinn drei Teams kaufen.
Zum Beispiel, ja. Also je nachdem, was die Teams wert sind, wie man es dann am Ende schätzt. Die ASO zahlt sich aber eine Dividende aus. Und zwar.
Das schmeckt natürlich ein bisschen besser.
Schmeckt natürlich ein bisschen besser. Und sie zahlt auch ihren Mitarbeitern eine Dividende aus. Also sie haben zum Beispiel eine Gewinnbeteiligung bei der ASO. Die Dividenden, die in den letzten zwei Jahren ausgeschüttet wurden, 79,6 Millionen Euro pro Jahr. Und die wird überwiesen an die Muttergesellschaft, die von der Amaury-Familie kontrolliert wird. Dementsprechend hat man, das ist auch vollkommen legitim natürlich, ja, sowas zu machen. Nur, es ist am Ende so, dass nicht so richtig in den Sport investiert wird, weil man halt den Hebel hat. Zum Beispiel auch interessant, die Veränderung im Preisgeld bei den top-europäischen Turnieren oder Top-Sportarten. Wimbledon hat das Preisgeld von 2005 auf 2025 um 376% gesteigert. The Open im Golf, sagt mir persönlich nichts, aber kennen bestimmt viele Leute, 331% gesteigert. French Open 190% gesteigert. Bei der Tour gab es 25% Aufschlag zwischen 2005 und 2025.
Das ist so gerade die Inflation, die Inflation der letzten 20 Jahre.
400.000 auf 500.000.
Wow.
French Open zahlt 2,5 Millionen Euro, die Open zahlt 3,1 Millionen Euro.
Zverev hat letztens bei den Finals irgendwie einen Wüstenstart, erstes Spiel verloren, hat aber trotzdem 1,5 Millionen bekommen.
Ja.
Also ungefähr das Dreifache eines Tour de France-Siegers dafür, dass er das erste Spiel verloren hat.
Genau. So, das sind andere Dimensionen. Genau, dann kann man sich das Ganze auch noch ein bisschen beim RCS angucken. RCS ist das Pendant zu Tour de France. RCS hat in Italien die wichtigen Rennen, ist Giro d'Italia-Veranstalter, Tirreno und ich glaube, da müssen wir noch überlegen, Tirreno und noch ein paar andere interessante Rennen, so Sanremo, Lombardia, Tirreno, ja. Strade. Umsätze sind ein bisschen kleiner, also RCS 2024 68,7 Millionen Euro Umsatz im Vergleich zu 377 bei der ASO.
Boah.
Aber auch der RCS macht 13,8 Millionen Euro Gewinn in dem Jahr. Da wird es schon ein bisschen schwieriger, irgendwie einen signifikanten Zelt zu teilen. Das ist nämlich da, ja, für die ganze Firma 13,8, da kannst du jetzt auch nicht an die Teams so viel geben. Aber du siehst schon, die ASO hätte die Macht, irgendwie das Ganze stabiler zu gestalten.
Klar.
Wir springen mal ein bisschen noch weiter in eine andere Sportart, um das Bild ein bisschen abzurunden. Und zwar in die Formel 1. Die Formel 1 ist eigentlich ein extrem gutes Beispiel, wie man Teams hat partizipieren lassen an Wachstum. Die Formel 1 wurde von Liberty Media gekauft. Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, in welchem Jahr, aber es ist, glaube ich, so 7-8 Jahre her, dass Liberty Media die Formel 1 gekauft hat.
Wann fingen die Netflix-Dokus an?
Und kurz danach.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das unbedingt eine Idee von Liberty Media war, kann gut sein.
Ja.
Liberty hat einfach relativ viel verändert in dem Businessmodell der Formel 1 und hat auch wahrscheinlich Dinge so reingebracht wie eine Netflix-Doku. Dadurch ist der Sport gewachsen, aber sie haben auch schon immer den Teams eine gewisse Stabilität gegeben, um zu sagen, hey, ihr habt gewisse Einnahmen, den Rest müsst ihr über Sponsoren machen. Haben auch einen Cost-Cap eingeführt, was auch ganz interessant ist. Aber noch eine ganz separate Diskussion für den Radsport. Was aber ganz gut funktioniert, ist einfach, du hast Planungssicherheit für dein Team. Du kannst investieren, du kannst auch investieren in zusätzliche Umsatzmöglichkeiten. Das heißt, du kannst in einen YouTube-Kanal investieren, du kannst irgendwie eine Fanbase mal über einen längeren Zeitraum bauen, du kannst in Merchandising investieren. So am Ende generierst du relativ viele Möglichkeiten, um einen Strom zu haben, der unabhängig ist von einem einzelnen Sponsor. Und dadurch hast du halt irgendwie eine Langfristigkeit drin. Der Umsatz der Formel-1-Teams wächst stetig. Zusammen haben die Teams im Jahr 2022 2,51 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Im Jahr 2024 haben sie schon 3,49 Milliarden Euro. Also da kommt richtig was dazu. Die Formel 1 oder die Umsätze der Teams sind um 25,4 im Jahr 2022 gewachsen und 17,1 im Jahr 2023 und 14,2 im Jahr 2024. Also es ist ein schöner Trend. Gleichzeitig mit, dadurch, dass du diesen Cost Cap hast, hast du halt auch irgendwie nicht die Möglichkeit, unendlich viel auszugeben. Mhm. Eine Cost Cap bezieht sich nur auf gewisse Dinge. Bereiche in der Formel 1, du kannst ein paar Kosten kannst du auslagern. Aber im Prinzip siehst du, dass das, wenn du höhere Umsätze hast und Ausgaben so ein bisschen gedeckelt sind, geht das für viele Teams eher in Richtung Profitabilität als bei einem anderen Modell.
Und aber auch ganz kurz, finde ich doch für Chancengleichheit, vor allem wenn du Cost Cap auch sowas einführst.
Das kommt noch hinzu, natürlich, genau. Das
ist, vor, UAE würde auch immer begrenzt sein, dem, was sie ausgeben können, für auch für Fahrer. Dann können sie auch nicht langfristig schon Talente für die nächsten 10 Jahre
fixieren. Ich glaube, dass tatsächlich Fahrergehälter bei der Cost Cap excluded sind in der Formel 1.
Okay.
Meine ich.
Es wäre ganz geil, ganz kurz, kurzer Einschub, es wäre doch ganz geil, aus Transfermarkt so ein bisschen wie NFL so zu machen, dass du so ein Recruiting auch teilweise hast. Dann hättest du auch ein bisschen mehr Chancengleichheit und schlechtere Teams könnten auch eher versuchen, Talente
so ein Draft
zu draften. Genau. Ja. Das wäre doch voll geil. Das würde, klar, das ist ein bisschen wild so. Es ist nicht die Tradition des Radsports, es ist nicht das Business Radsports, das müsste komplett umgestellt werden, aber es würde mal auch mehr Twist reinbringen jedes Jahr, dass du dich auch mal auf andere Sachen einstellen kannst.
Wenn du noch nicht mal schaffst, dass eine große Partei den Kuchen wachsen lassen möchte, weil sie den ganzen Kuchen haben, dann glaube ich, wird es auch schwierig, solche Sachen einzuführen. Ja. Die Formel 1 ist halt so, da gehört im Prinzip einer Partei die komplette Serie. Du hast nicht ASO, RCS und hier nochmal ein paar kleinere Veranstalter. Das hilft halt schon mal. Was aber super interessant ist, einmal auf den Umsatzanteil zu gucken, einfach am Beispiel vom Haas F1-Team, kennt man, Gunther Steiner ist eine absolute Legende, der Teamchef, der jetzt seit, glaube ich, zwei Jahren nicht mehr dabei ist, aber du siehst, dass es ungefähr 50-50 ist. Einnahmen aus den Geldern durch die Formel 1, also dieses FOWC-Payment und die Sponsoreneinnahmen. Das heißt, nur die Hälfte der Einnahmen kommt von Sponsoren. Das heißt, die andere Hälfte ist eine solide Basis, wo du mit dem Team erstmal überleben kannst,
ja,
und nicht darauf angewiesen bist, dass wenn ein Sponsor ein bisschen weniger zahlt, das ganze Ding direkt zuzumachen, weil sich das nicht mehr rechnet.
Oder sich auch an die Teamstruktur direkt orientiert. Wenn ein Sponsor sagt, ich gebe jetzt weniger Geld, dann baust du das Team wieder um.
Genau.
Wie im Radsport.
Was du auch hast, ist, dass natürlich eine Abhängigkeit von der Platzierung. Je besser du platziert bist, desto mehr Geld bekommst du am Ende auch von der Formel 1. Und da macht halt dann in der Konstrukteurswertung ein Platz weiter vorne oder hinten schon relativ viel Geld aus. Mhm. Ähnlich ist es mit den TV-Geldern in der Bundesliga oder auch in der Premier League. Und so hast du aber hier einfach eine zweite Säule, die du im Radsport halt überhaupt nicht hast, wenn du eben gesehen hast, wie viel bei Visma alleine über Sponsoren
0,5
kommt.
0,5 Millionen. Ja.
Überall anders her gefühlt. Wir können es nochmal ganz kurz nachgucken, wie die Verteilung war, dass wir es auch richtig haben. Also wir haben 72% kommt von Sponsoren. Das heißt, das sind nochmal mindestens 22% mehr, die von Sponsoren kommen als in der Formel 1.
Und vielleicht 1% durch Preisgelder.
Ja, genau. Das heißt, das komplette Takeaway da von der ganzen Geschichte ist
von Lennart's Rant.
Bei einem Rant, den wir jetzt hier durchgezogen haben.
Gönn mal Kuchen.
Ich hoffe, es war jetzt nicht zu trocken, zu langweilig. Aber im Prinzip, das Businessmodell im Radsport ist einfach zu sehr abhängig von Sponsoren. Das wussten wir eigentlich auch schon lange. Ich fand es ganz interessant, einfach mal zu sehen, welche Zahlen dahinter stecken. Wer das Ganze mal nachlesen möchte, was ich hier gerade runtergeleitet habe, es ist ein Substack. Das ist anscheinend so eine Art neuer Blog. Ich sehe das jetzt schon immer mal wieder.
Blog für Crypto Bros.
Ist nicht so, dass, also würde ich da viel Zeit verbringen, weil es eine Plattform, wo halt viele was machen. Auch die Universal Rockets machen das recht gut da. Da nehmen sie die Leute mit auf die Reise. Money in Sport heißt der Substack. Da kann man, glaube ich, für 50 Euro im Jahr oder 70 Euro im Jahr ein Abo abschließen und hat dann Zugang zu diesen ganzen Grafiken und zu den ganzen Artikeln. Ja, da kann man sich dann nochmal ein bisschen einlesen und sieht dann auch nochmal visualisiert, wo denn im Prinzip die Problematik im Radsport liegt. Also das Ganze steht und fällt irgendwie auch mit den Veranstaltern. Kannst du den Sport wachsen lassen, dadurch, dass man einfach mehr Möglichkeiten schafft, durch mehr Content daraus eine Fanbase mitnehmen kann. Also zum Beispiel vom Team Intermarché, Vonti, ich weiß gar nicht mehr, wie sie es am Ende hießen, die haben mich nie abgeholt.
Ja, ja.
Aber wie auch, wenn du halt ein limitiertes Budget hast und das Budget darauf fokussiert ist, den Laden am Laufen zu halten, dann gibst du nicht irgendwie noch ein bisschen einen Teil aus für eine Storytelling-Doku um das Team und kriegst eine Fanbase, der du am Ende irgendwie vielleicht Merchandising-Produkte verkaufen kannst und.
Stattdessen hast du die Rockets, die halt daherkommen aus einer Fanbase, aus einem Content-Team. Genau. Und das ist irgendwie was ganz anderes. Und da hast du einen viel eheren Bezug gerade zu und freust dich, wenn diese erstmal zur Tour jetzt gehen können, wenn sie wirklich die Wildcard bekommen und dann halt da bei der Tour fahren mit dem ganzen Wachstum, auch jetzt die Story auch von Bas, die ganzen Videos gerade, wie sie halt auch nicht zuletzt Marcel Kittel jetzt als Experten für Sprints gesigned haben und wie sie es aufbauen. Das ist halt auch so gut gemacht, muss man sagen. Die nehmen einen mit auf die Reise.
Total anderer Ansatz, genau. Und das ist genau der Ansatz, den sie gefahren haben, weil sie diese Thematik natürlich auch gekannt haben. Aber du kommst von einer Content-Base, du kommst von einer Community und gehst halt rein in dieses Business-Modell Radsport.
Und wenn wir uns die ganzen, ganz kurz mal, wenn wir die ganz großen Zahlen anschauen, ja klar, so viel Power kann das erstmal noch nicht haben, diese Content-Base, aber später vielleicht dann schon, weil du halt daherkommst und du hast die Leute mitgenommen und du bist ja ein bisschen unabhängiger auf einmal als nur von den Sponsoren, die dann halt wiederum sagen, ja, die Tour de France ist das Einzige, was zählt. Vielleicht ist da jetzt an jetziger Stelle schon, ist ja auch eine Werbewirksamkeit, wir haben es gesehen mit dem Launch von Rose, eine Werbewirksamkeit jetzt schon auch relativ groß.
Total.
Und nicht nur, dass du bei der Tour bist, so jetzt es wackelt nicht nur daran, ob die jetzt ihre Wildcard bekommen, dass sie einen Sponsor präsentieren oder nicht, sondern jetzt ist schon einfach der harte Drop gekommen und der Content allein hat schon für eine Außendarstellung gesorgt.
Du hast halt einfach deinen eigenen Kanal.
Ja.
Das ist das, wenn du dir die Tour anguckst und vor 20 Jahren gab es die TV-Übertragung, da gab es nicht links und rechts noch irgendeinen Content, du warst auch abhängig, hat die L'Equipe was über dein Team geschrieben, ja oder nein. Aber ansonsten sind die Möglichkeiten, Content da rauszubringen, relativ limitiert. Und so hast du jetzt die Möglichkeit, natürlich deine eigenen Kanäle aufzubauen. Das machst du aber auch nur, wenn du ein bisschen extra Cash dafür hast, um ein paar Leute einzustellen, die das machen.
Ja.
Die wiederum haben einfach den Kanal erst gebaut und jetzt das Team. Das ist ja das Charmante an der ganzen Geschichte. Und bauen halt jetzt diese Rockets auf. Und die Rockets alleine schon so von diesem, auch da, Bas ist, ich kenne ihn ein bisschen, ist großer Fan von NFL und dem ganzen System. Das heißt, diese Franchise-Systeme da, Deswegen heißen sie Rockets und das ist ein Name, der bestehen bleiben soll, unabhängig, ob da Unibet und Rose steht oder Philips OneBlade, werden immer Rockets heißen. Ja, das ist ja auch ein Sponsor des Teams, aber die werden halt eigentlich immer die Rockets heißen. Somit kannst du halt das erste Mal dir auch ein Rockets-Shirt holen, weil es bleiben halt die Rockets.
Und es bleibt über die Jahre hinweg immer das Team der Rockets. Also das ist halt, stimmt, also recht, wenn du sagst, du bist großer Fan der NFL, ja, dann macht es irgendwie auch ein bisschen Sinn, dass es jetzt auch so einen Namen bekommen wie die, kann man die Philadelphia Eagles oder die Giants oder was auch immer. Das macht Sinn, das so aufzubauen, weil du bleibst quasi als Team autonom, obwohl du halt einen Sponsorenwechsel hast.
Genau. Und du kannst dich immer damit identifizieren.
CMA, CGM Rockets.
Da bist du Fan von der Truppe und du kannst den eigenen Namen nicht mehr richtig aussprechen. also das ist ein super interessanter Ansatz. Die Frage ist, wie setze ich das langfristig durch? Kann man irgendwann mal die ASO, zum Beispiel One Pro Cycling, auch vielleicht zwingen, ein bisschen was abzugeben? Meiner Meinung nach kannst du den Sport natürlich noch vergrößern. Aber für die ASO ist es natürlich eine komfortable Situation. Sie haben mit der Tour de France, das ist, glaube ich, das größte jährlich wiederholt stattfindende Sportevent der Welt. Das haben sie schon.
Ja.
Für sie kann es fast nicht mehr größer werden.
Ja. Ja.
Nur für alle anderen kann es irgendwie mal größer werden. Also ich glaube, da die in so einer komfortablen Position sind, muss man versuchen, andere Ansätze zu wählen, ähnlich wie die Rockets. Und kann dann vielleicht ein bisschen nachhaltiger wirtschaften.
Ja, vielleicht so ein bisschen nochmal das zusammengefasst, was du jetzt alles runtergebrochen hast. Du hast jetzt gerade schon so ein kleines Fazit gesagt.
Ja, Radsport ist im Arsch.
Ich wollte gerade sagen, mit deiner latent pessimistischen Einstellung nach dem ganzen Faktencheck gerade, was glaubst du, Lennart? Ist das noch zu retten? Oder gibt es vielleicht wirklich Potenzial, sagst du erstmal, dass es wird wahrscheinlich erstmal so weiter bestehen bleiben?
Boah.
Hast du da eine Meinung zu?
Ich glaube, diese Schere wird immer weiter auseinanderdriften von 5, 6 Großsponsoren, die sich das halt leisten können und sagen, wir buttern da die Kohle rein, unabhängig, was dabei rauskommt. Ja. Wir haben da Bock drauf. Das ist ein Ding. Und dann krebsen da halt so ein paar andere Teams rum. Das hat Ralf Denk auch schon oft in Interviews gesagt. So, ey, du kannst einem Sponsor, wenn es wirklich nur darum geht, um reines Sponsoring, halt auch nur das verkaufen, wo da der Gegenwert entsteht.
Ja.
Und wenn der Gegenwert halt relativ klein ist, so sagen wir, du kannst 20 Millionen Euro Gegenwert schaffen, dann wirst du nicht 50 Millionen Euro einnehmen können. Es sei denn, jemand sagt, ich gebe dir nochmal 30 oben drauf, wenn mir ist scheißegal, was passiert. So.
Und mit dieser Struktur ist es ja immer mehr, wie du schon sagtest, ne, die Schere geht immer weiter auf, weil es immer mehr dann natürlich bedingt, du kannst dir wirklich als Milliardär, wenn du möchtest, da so eine große Sichtbarkeit kaufen, eine Riesensichtbarkeit, weil der Radsport ist ja auch gar nicht in unserer Bubble sowieso relativ präsent, aber auch gar nicht im internationalen Business so klein. Mit der Tour de France, wie du sagtest, eine Riesenplattform, dann 20 Teams, ne?
20?
20 Teams, ja. Das heißt, du bist einer von
24 Teams. 23 Teams sind am Ende jetzt. 22 früher haben wir jetzt im Sinne Wildcard mehr, das sind es 23.
So, 23, genau. Also 23 Teams, bist du einer davon, ein von 23 Teams beim größten jährlich stattfindenden Sportevent für 3 Wochen mit TV-Präsenz, teilweise über Stunde und Stunde. Das heißt, als Einzelmilliardär kannst du direkt da einsteigen. Ich glaube, ich weiß, was Ralf denkt auch, irgendwer hatte doch mal gemeint, dass Radsport auch wirklich eigentlich, was die Präsenz anbetrifft, sehr lukrativ ist, weil du halt mit am Ende teilweise relativ wenig invest, vergleichst mit anderen Sportarten.
Ja.
Kannst du nicht mal eben auch den Namen so kaufen, sondern wird das Team immer bestehen bleiben. Im Radsport kannst du es einfach machen.
Ja, du hast vor allem als Milliardär die Chance, und das ist ein ganz auch interessantes Modell, wenn du dir anguckst, Pinarello Q365.
Ja.
Pinarello gehört dem Milliardär Glasenberg.
Ja.
Q365 gehört dem Glasenberg. Der Nutrition-Partner des Teams ist wohl auch ein Besitz. Das heißt, du gibst, kaufst dir Marken, packst die sozusagen auf das Trikot, was du dir halt, oder machst ein Team, aber keine andere Apparel-Brand kann sich das so richtig leisten, zu sagen, wir sponsern ein Team. Das war einfach eine Apparel-Brand, die es wäre so, keine Ahnung, so als würde es Ecoy Cycling heißen oder Rafa Cycle, das kriegst du eigentlich nicht gestemmt in der Größenordnung. Wenn du einen Milliardär dahinter hast, du sagst, ey, ich push das Ganze jetzt und mach die Marke groß, machst du mit der Marke halt einen Riesensprung.
Ja.
Und das ist halt auch so, dass du investierst in Firmen.
Das ist voll schlau. Du kannst die Marke ja auch, die Bekleidungsmarke, so pushen dadurch, indem du mit der Radmarke.
Ich habe mich immer gefragt, wie unsere Konkurrenz auf dem Trikot ist. So, dann dachte ich mir so, boah, habe ich aber schlecht verhandelt, haben die gut. Aber das sind so Vorteile, die hat man halt dann in dem Bereich. Und UAE macht es relativ ähnlich. UAE hat ja Colnago gekauft. UAE hat, glaube ich, den Bekleidung Pissé, den Bekleidungs Hersteller gekauft.
Dann hast du noch fett My Woosh hinten auf dem Hintern.
Genau.
Also es geht ja.
Und ist, du ja. schiebst damit halt einfach, das Team an sich muss nicht profitabel sein.
Ja, ja.
In dem Sinne, wenn dir alle Sponsoren gehören, musst du das Team nur groß genug machen, dass die Profitabilität aus den anderen Sponsorings kommt, die dir halt auch gehören.
Das ist, ja, das ist logisch, dass es so ist, und es ist so falsch, dass es so ist, weil es ist ja diese Struktur des Radsports, das hast du ja super erklärt heute. Die Struktur des Radsports ist so gegeben, dass das funktioniert. Dass du als Großinvestor oder Großsponsor, ob jetzt eine Marke oder eine Einzelperson, die verschiedene Firmen und verschiedene Marken innehat, du dir selber deine eigenen Marken durch das Team, was du dir kaufst, mit so einer Strahlkraft nach vorne petern kannst.
Ja.
Das ist ja richtig witzig.
Ja, aber ich meine, das ist, glaube ich, jetzt wird sehr philosophisch, aber das ist, glaube ich, nicht nur im Radsport der Fall.
Ja, okay,
jetzt
Kapitalismus, aber es ist halt so präsent.
Ja, es ist auf jeden Fall, der Radsport hat sehr viele interessante, lustige Businessmodelle.
Ja.
Und ich bin gespannt, wo das noch hinführt.
Learnings von heute für mich, dass es Pissay heißt und nicht Pissay.
Pissay. Oh. Ich glaube, es heißt Pissay. Und ja, also das so ein bisschen zum Radsport-Businessmodell. Was ich noch interessant fand, ist die letzte Besenwagen-Folge mit der Teammanagerin vom Team UAE ADQ. Total interessant zu hören, dass es, ich weiß nicht, wie alt sie ist, ich glaube Ende 30, Jana Seel ist schon vor 8 Jahren Teammanagerin bei Astana geworden. Und die Story dahinter und wie das war, ist einfach sehr interessant. Die Frau war mir gar nicht so richtig bekannt im Radsport, aber eine sehr interessante Geschichte. Also wenn ihr auch nochmal mehr in diesen Richtung Business im Radsport gehen wollt, hört euch auch mal die letzte Besenwagen-Folge mit Jana Seel an. Auch sehr, sehr interessante Story.
Das ist echt ganz cool. Können wir mal Ralf irgendwann fragen, ob er Bock hat, was so über seinen Werdegang zu erzählen.
Willst du ihn dann fragen, was seine Anteile bei Bora Hansgrohe gekostet haben, als sie verkauft
hat? Sag doch mal,
Sag Ralf. Doch mal. Geht's dir gut?
Hat es gelohnt?
Ich denke schon. Würde ich jetzt mal so schätzen.
Wahrscheinlich schon.
Wahrscheinlich schon. Und er hat ja auch noch 49% der Anteile, wenn sie 51 gekauft haben. Ja. Dann geht es immer nicht.
Weil die letzten 2%, die konntest du richtig teuer verkaufen.
Ja.
Von 49 auf 51 konntest du richtig teuer verkaufen.
Richtig teuer, genau.
Die letzten 2 waren teuer. Okay, ich würde sagen, damit haben wir es heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand den Exkurs wirklich richtig gut. Ich hatte heute wenig Redeanteil. Das hat mir sehr gefallen gerade, wie du das hier runtergerattert hast. Diese 38 Slide große Präsentation könnt euch einmal. Nein, Spaß. Aber
ich kann keine Präsentation bauen. Ich habe noch nie in einer Unternehmensberatung gearbeitet. Es tut mir leid. Ich bin sehr schlecht mit PowerPoint.
Der hat einfach jetzt gerade 4 Tabs hoch und runter gescrollt. Und dann sieht er so Anker gesehen und hat gewusst, wie es weitergeht. Also könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Ich kann gerne auch nochmal den Link, den du gerade zitiert hast, einfach in die Folgenbeschreibung reinballern. Ja. Genau, und wenn ihr da Fragen habt, dann schreibt sie gerne hier in die Kommentare und ich würde sagen, schreibt es auch gerne, wenn ihr nochmal weitere Themen dazu hören wollt oder explizite Themen. Wir sammeln auch weiter immer nach Ideen jetzt in diesem Winter, auch gerade in der Zeit, wo der Radsport jetzt gerade nicht so mit Rennprogrammen ausgestattet ist. Und ich fand es richtig geil heute, muss ich sagen.
Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. War mal ein schöner Exkurs. Vielleicht machen wir sowas irgendwann nochmal mit irgendeinem Experten oder Expertin zu dem Thema. Und nächste Woche geht es dann wieder ein bisschen mehr in die Sportwissenschaft.
Finde ich cool. Dann würde ich sagen, bereiten wir uns mal vor auf Sonntag. Also ich habe heftigen Muskelkater, 2 Tage vor dem Lauf.
Stimmt.
Ich weiß nicht, wie viele Ausreden ich jetzt schon finden kann, aber es wird fantastisch.
Wird schon.
Ihr hört nächste Woche davon, wie es war.
Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, wieder da zu sein. Bis nächste Woche.
Tschö.
Tschö.